Ich war hier in der ersten Reihe sitzend, bin ich so auf den Altar aufmerksam geworden und will denen danken, die das gemacht haben. Das ist sehr passend auch zur Passionszeit als auch zur Predigt, weil wir haben hier auf der einen Seite diese Palmwedel, die in Jerusalem auf den Boden gelegt werden, als Jesus einzieht. Meine Blicke sind dann nach links gegangen, von ihnen aus rechts. Wenn Sie da mal durch die Fenster schauen, da haben Sie jeden Sonntag Palmsonntag. Sehr interessant, dass das heute sich gerade heute ist genau dieses eines dieser Bilder auch an der Hauswand ist der Palmsonntag dargestellt. Und die Brücke dazu liegt dann wieder auf dem Altar hier auf der rechten Seite. Sehr gut gemacht, ein Stein und Blutstropfen. Aber das sind wir mitten in der Predigt. Dankeschön für die, die das so gut in diesen ganzen Kontext der Passionswoche rein vorbereitet haben. Bleibt wach und betet. Mein Predigtext kommt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 32 bis Vers 42. In meiner Lutherbibel ist es überschrieben mit Jesus in Gethsemane. Und sie kamen zu einem Garten mit dem Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, diese Stunde an ihm vorüberging, und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam zurück und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Gethsemane ist ein Garten am Fuß des Ölbergs. Er ist bekannt durch die Olivenbäume und wohl auch durch eine Olivenpresse, die zur Zeit Jesu dort stand. In diesem Olivenbaumgarten, die von einer Feldsteinmauer eingefasst war ein gewisser Rückzugsort, an den wohl Jesus auch immer wieder schon vorher gegangen war. Bekannt ist dieser Garten auch durch seine kühlen Höhlen. Es war wohl eine Privatfarm wohlhabender und Jesus nahestehender Leute. Jesus sucht diesen Garten öfter auf, um zu beten. Dieser Garten eignet sich auch ideal zum Beten, einerseits wegen seiner natürlichen Umgebung und andererseits wegen seiner guten lokalen, also seiner Lage, wo er sich befindet. Er liegt nämlich genau an der Weggabelung von Bethanien, Jericho und Jerusalem. Wir haben es heute schon in der Einleitung gehört, die Zeit, in der Jesus hier hinkommt mit seinen Jüngern, sind die letzten Tage seines Lebens. Es ist vor seiner Festnahme und Gerichtsverhandlung, vor seinem Tod am Kreuz. In dieser Situation zieht sich Jesus zurück. Er zieht sich nach Gethsemane zurück, um mit dem Vater alleine zu sein. Jesus merkt, wie wichtig ihm jetzt das Gespräch mit dem Vater ist. Jesus geht nicht alleine in den Garten. Alle Jünger kommen mit. Aber drei Jünger nimmt er noch mal ein Stück weiter mehr in den Kern und in den inneren Teil des Gartens. Drei Vertraute nimmt er mit. Warum nicht alle? Diese drei gehören wohl zum innersten Jüngerkreis. Sie waren auch dabei, als Jesus auf dem Berg der Verklärung im besonderen Licht erschien und die Jünger ihn gesehen haben. Und warum setzt er sich dann so weit von den dreien ab? Er möchte wohl alleine sein mit dem Vater und das, was jetzt kommt, besprechen. Angst, Schrecken, das überrollt unseren Herrn. Er ist als Mensch anfechtbar, es geht ihm wie uns. Er ist ganz Mensch. Er drückt diese Gefühle auch gegenüber seinen Jüngern aus. Aber da bleibt er nicht, sondern er geht zum Vater mit dem, was ihn jetzt ganz innen bewegt. Er bittet seine Jünger um Mithilfe, geht aber zum Vater und das ganz allein. Im Markus-Evangelium ist diese Geschichte auch geschrieben oder diese Begebenheit auch geschrieben und ich will die mal zum Vergleich vorlesen. Markus Kapitel 22, 39. Lukas. Lukas Kapitel 22, 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm selbst auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet, kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach, was schlaft ihr? Steht auf, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Also, Lukas stellt hier fest, dass es ungefähr einen Steinwurf entfernt sein muss. Das sind nach damaliger Sitte so ungefähr 30 Meter. Warum können die Jünger eigentlich auch dieses Gebet von Jesus oder warum kennen wir dieses Gebet von Jesus? Weil nach der damaligen Sitte die Beter laut gebetet haben, ist es wohl auch den Jüngern möglich gewesen, das Gebet von Jesus zu hören. Und Jesus betet immer wieder dasselbe Gebet. Jesus redet und in seiner ganzen Körperlichkeit wirft er sich auf den Boden. Er legt sich, er kniet sich, er geht zu Boden unter dieser Last, die ihn erwartet. Das ist eine Geste der Hingabe an den Vater, aber auch eine Anerkennung des Vaters. Du bist Gott und ich ordne mich dir unter. Es ist auch eine Geste der innersten Not. Wir kennen das, Leid kann einen in die Knie zwingen und auf die Knie zwingen. In der Bibel gibt es viele Stellen, wo Menschen durch eine besondere Begegnung mit Gott einfach zu Boden gehen, wie Johannes in der Offenbarung das schildert. Vater, ist es möglich, mir diesen Weg zu ersparen? Ich bin immer wieder mal in theologischen Kreisen unterwegs und bin erstaunt über Entwicklungen in der Theologie, dass Menschen sagen, warum musste eigentlich Jesus gehen? Hatte Gott nicht einen anderen, leichteren Weg für ihn? Ich fand genau in diesem Text auch die Antwort. Jesus hat auch einen anderen Weg gewünscht und gesucht und hat sogar den Vater gefragt, ist es möglich? Aber der Vater hatte keinen anderen Weg, als seinen eigenen Sohn ans Kreuz gehen zu lassen. Es gab keinen leichteren Weg. Und ich meine, Theologen müssen die Bibel lesen, müssen immer wieder reinschauen, was steht eigentlich da? Auf diese auch manchmal Fragen, die Menschen verwirren. In der Bibel haben wir die Antworten. Gott hatte keinen leichteren Weg für uns, uns zu retten, als dass Jesus sterben musste am Kreuz. Und der Vater hätte ihm gerne diesen Weg erspart. Wir erinnern uns an Abraham und Isaak. Abraham muss seinen geliebten Sohn, seinen einzigen Sohn, muss er zum Altar, zum Opferstein bringen, um ihn zu opfern. Was muss dem Vater das bedeutet haben, dem Abraham? Und was muss mit dem Sohn gewesen sein, diesen Weg da auf den Berg? Abraham wurde dieses Opfer erspart. Isaak wurde nicht getötet. Da hatte sich ein Widder verfangen in dem Gebüsch und der Engel hat Abraham auch darauf hingewiesen, nimm diesen Widder und opfere ihn. Dein Sohn soll leben. Unser Vater im Himmel, der hat dieses Opfer, er hat es ausgehalten bis zuletzt. Er hat seinen Sohn wirklich opfern lassen. Es gab keinen anderen, leichteren Weg, als das uns mit dem Vater zu versöhnen, als das Opfer eines unschuldigen Lammes, Jesus Christus. Jesus hatte wohl eine Stunde gebetet. Schockierend musste es für ihn gewesen sein, dass seine Jünger schlafen. Er hatte um Mithilfe gebeten. Er kommt zurück und findet sie schlafend. Sie haben die schwierige Situation von Jesus verpennt. Interessant ist, dass hier steht Petrus. Er wird nicht mit seinem Namen Simon angesprochen, was Fels bedeutet, weil das war er gerade wohl für Jesus nicht. Nur Simon wird angesprochen. Die übrigen Jünger werden nicht namentlich genannt. Aber ihnen gilt der Satz auch. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das hat mich in der Vorbereitung auf diese Predigt gefragt, was sind Gebetshindernisse? Was hindert uns eigentlich am Beten? Wir haben diesen Zusammenhang längst begriffen. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Aber was sind solche Hindernisse zu beten? Oder was sind auch Motivatoren zu beten? Was motiviert eigentlich zum Beten? Was motiviert Sie zum Beten? Also bei mir ist die Antwort ganz schnell da. Mich motiviert zu beten, dass ich erlebe, dass etwas passiert. Amen. Dass ich das erlebe, dass worum ich bete, dass es geschieht. Das motiviert mich. Und mich hindert zu beten, wenn ich bete und es passiert nichts. Das kann Gebet behindern. Ja, unerhörte Gebete, gibt es die eigentlich übrigens? Nein, Gott hört alle unsere Gebete. Aber seine Antwort darauf lautet ja immer, ja, nein oder bete weiter. Gebetshindernisse sind nicht, dass Gott nicht die Gebete erhört, er hört sie. Aber es kann doch sein, dass Gott sagt, hör auf zu beten. Ich habe es gehört, meine Zeit ist noch nicht da. Gott kann sagen, ja, 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 das soll geschehen. Oder auch bete weiter. In unserer Gemeinde in der Stadtmission Gießen haben wir in dieser Woche eine besondere Gebetswoche gehabt. Unsere Gemeindeleitung hat sich Gedanken gemacht, wie auch diese neue, wir wollen aufbrechen mit unserer Gemeinde in eine neue Region, wir wollen neu bauen. Gießen sind wir mitten in der Innenstadt eingeklemmt. Wir wollen raus aus der Stadt, haben dort schon ein Baugrundstück und wollen auch für Kinder und Jugendliche, für Parkplätze und so. Wir brauchen einen Neubeginn, auch räumlicher Art. Und unsere Gemeindeleitung hat gesagt, wir stehen kurz vor der Teilbaugenehmigung, ist schon erteilt, aber noch nicht die ganze Baugenehmigung. Und die Gemeindeleitung sagt, komm, lasst uns jeden Morgen und jeden Abend, 6 Uhr morgens, 18 Uhr abends beten miteinander. Und da gibt es so ein Gebetsmeeting im Internet. Da kann man sich einloggen oder die älteren Geschwister per Telefon und dort wird gebetet. Und ich kann Ihnen sagen, also die Leute, die da mitbeten und auch Hauptamtliche, die mitbeten, die sagen, da passiert etwas. Wir haben immer noch nicht die Baugenehmigung, ne? Es ist noch nicht da, wir warten noch. Aber wenn wir ins Gebet gehen, passiert etwas mit uns. Und das konnte ich gestern, war Mitgliederversammlung unserer Gemeinde. Die Leute sind auf mich zugekommen und auf andere zugekommen und sagt, hey, wir müssen das wieder machen. Das ist so gut, dass wir beten. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung, in Anfechtung fallt. Also, weil die Anfechtung könnte auch sein, in ihrer Gemeinde, in unserer Gemeinde zu deprimieren und zu sagen, oh, alles ist schwierig. Gebet ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel auch die feindlichen Angriffe Satans abzuwehren. Beten ist der Schlüssel. Und diese unscheinbare Aufgabe oder diese unscheinbare Tätigkeit, da zu sitzen und mit dem Vater zu reden, diese so eigentlich wenig effektive Sache, weil nichts ist danach erledigt, keine E-Mail geschrieben, kein Kuchen gebacken, kein Zimmer geputzt, keine Wäsche gewaschen, nichts ist geschehen. Uneffektiv, denkt man. Aber in dieser, im Gebet ist die Fülle und die Schönheit und die Kraft Gottes enthalten. Und diese kleine unscheinbare Aufgabe und diese unscheinbare Tätigkeit öffnet die Pforten des Himmels. Und wir werden verändert. Und Jesus macht es uns hier vor. Er geht zu seinem Vater und sagt, ich habe den schwersten Weg, den ich gehen kann, vor mir. Ist es möglich, Vater? Dein Wille geschehe. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Dann sagt Jesus ein ganz bekanntes Wort, das ist auch in unserem Deutschen, wird das immer wieder zitiert. Sie haben dann die Möglichkeit, wenn mal jemand dieses Wort bei Ihnen zitiert, dann können Sie sagen, kennen Sie eigentlich den Zusammenhang dieses Wortes? Weil dieses Wort, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, das wird ja oft in unserer Gesellschaft benutzt. Geist ist willig, Fleisch ist schwach. Daher kommt's, aus diesem Kampf, den Jesus geführt hat. Es klingt verständnisvoll, dass Jesus hier vom schwachen Fleisch spricht. Menschliche und körperliche Schwäche waren ihm bekannt. Er muss genauso wie wir schlafen, er muss genauso wie wir essen. Er musste genauso wie wir den Widrigkeiten der Umgebung standhalten als Mensch. Aber es gibt noch einen deutlicheren Auftrag als diese fleischliche Schwachheit, nämlich den Auftrag von Jesus, bleibt wach und betet. So geht Jesus wiederum zum Beten und es passiert wiederum, dass die Jünger schlafen. Aus dem Gebetsschlaf aufgerüttelt sind sie verlegen und haben keine Begründung. Lukas sagt, sie sind vor Traurigkeit schlafend. Boah, das macht was mit mir, so ein Satz. Kennen Sie solche Traurigkeit, die nichts mehr zulässt, außer das Schlafen? Und selbst das kann noch schwierig sein. Sie sind vor Traurigkeit schlafend. Auch in der dritten Gebetszeit ist der Schlaf stärker und die Jünger schlafen. Und Jesus tritt das dritte Mal auf sie zu und sagt ihnen, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Oh, ein hartes Wort. Es ist genug. Diese griechische Redewendung, die wir davor finden, können wir auch übersetzen mit dieses Es ist genug, sagt Jesus, eure Schlafsucht stört. Er sagt seinen Jüngern, steht auf, lasst uns gehen. Entschlossenheit liegt in diesem Satz. Die Stunde ist gekommen, der Verräter ist nahe. Jesus ist bereit, ans Kreuz zu gehen. Er hat in dieser Beziehung zum Vater, im Gebet, hat er sich die Kraft erbeten und hat gerungen mit dem, was ihn erwartet. Jetzt hat er die Kraft dazu, erst mal aufzustehen und den Weg zu gehen, seinem Verhör entgegen, dem Gericht entgegen. Seine Stunde hat geschlagen. Nach der intensiven Begegnung mit dem Vater geht er entschlossen dieser Aufgabe entgegen. Ich habe was für Sie mitgebracht, das ist für unser Denken. Eine Predigt hat ja immer so mehrere Facetten, wo man sie anspricht. Und jetzt spreche ich mal das Denken an oder Ihr Denken. Wissen Sie eigentlich, dass in diesem Text, den wir gerade hier angucken, dass Vaterunser versteckt ist? Das ist ganz interessant. Das Vaterunser ist nämlich enthalten. Jesus betet, aber lieber Vater, alle Dinge sind dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, sagt er dann seinen Jüngern. Das gibt er einen Kontext im Vater unser, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Also Jesus ist ein Lehrer, der nicht nur seinen Jüngern etwas beibringt, sondern der selbst daraus lebt. gucken wir es uns mal genau an. Aber, lieber Vater, erinnert uns an Vater unser im Himmel. Im Vater unser beten wir, dein Wille geschehe. Jesus betet, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Im Vater unser lehrt Jesus seine Jünger, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus betet auch in dieser tiefen Stunde seines Lebens, betet er den Vater an, indem er sagt, alles ist dir möglich. Das ist Anbetung. Trotz der Widrigkeiten, alles ist dir möglich. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt, was dir gerade im Leben unmöglich erscheint. Bete mit mir. Gott ist alles möglich. Im Vater unser lehrt Jesus seine Jünger zu beten und führe uns nicht in Versuchung. In dem Gebet, was Jesus im Garten Gethsemane betet, sagt er dann zu seinen Jüngern, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Soweit eine kleine Predigt, ein Predigtausschnitt für unser Denken. Aber wir bestehen ja auch aus unserem Tun. Wir sind Menschen mit unserem Denken und mit unserem Handeln. Deswegen auch noch was zum Handeln. Wir können uns nämlich in diese Situation, in die Jesus uns hier als Vorbild erscheint, können wir uns manches merken für unser eigenes Leben. Was macht denn Jesus, als er merkt, dass die schwere Stunde kommt? Er nimmt sich raus. Er zieht sich zurück. Und er ist darin erstmal total ehrlich. Er geht zu seinen Jüngern und sagt, ich komm mit mir. Mir geht's nicht gut. Jesus ist ehrlich und wir können in unseren schwersten Stunden ehrlich sein. Wir sehen bei Jesus, dass er seine Freunde, seine Jünger mit einbezieht und sagt, bittet, bittet mit mir, betet mit mir. Das können wir von Jesus lernen. Dass wir auch in unseren schwierigen Umständen, und Sie haben sicher alle Beispiele davon, in unseren schwierigsten Umständen auch sagen, hier kannst du für mich beten. Hauskreise, Gebetsgruppen, Zweierschaften, Ehepartner sagen, bitte bete für mich. Guck mal wieder zu Jesus. Er widmet sich dem Vater ganz und gar und teilt ihm seine Sorgen mit. Er betet in aller Offenheit und bittet auch um Verschonung. Unser Herr Jesus bittet um Verschonung. Er sagt, kann es nicht anders gehen? Wie menschlich und wie göttlich ist das gleichzeitig? Unser Herr sagt, oh Vater, kann das nicht anders laufen? Ich habe das nicht, ich kann das nicht. An wie vielen Stellen in Ihrem Leben waren Sie schon an solchen Sachen, oh Gott, kann das nicht anders sein? Ich komme hier nicht weiter, das ist doch unerträglich. Und dass wir das dem Vater sagen können, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, es ist genug. Und das Lernen von Jesus, dass er das macht, dass er das sagt, Vater, ich bin nicht einverstanden oder ich suche einen Weg, gibt's nicht einen anderen Weg? Wir dürfen so zum Vater kommen, wie es uns zumute ist. So wie wir in unserer Schwäche, wie wir in unserer Dunkelheit, so wie wir sind, können wir dem himmlischen Vater sagen, geht es nicht anders, Vater? Wir dürfen unserem Vater sagen, was wir uns wünschen. Wie schön. Und er ist da nicht beleidigt, gell? Er dreht sich da nicht weg. Hey, Tochter, Sohn, so geht das ja nicht. Nee, du. Jetzt geh mal schön demütig den untersten Weg. Nein, dieser Vater ist barmherzig. Und er trägt. Ich habe es selber erlebt. Was wir uns bei Jesus auch abgucken können, er betet dreimal das gleiche Gebet. Dreimal betet er dasselbe. Auch wir dürfen unsere eigenen Anliegen mehrfach vor Gott bringen. Vielleicht reicht dreimal gar nicht. Aber er bleibt also dran an diesem Gebetsanliegen. Und Jesus betet, das können wir wieder von ihm lernen, er vergisst das Lob Gottes nicht. Alles ist dir möglich. Also im größten Leid, in der größten Herausforderung oder bevorstehenden Herausforderung, die Anbetung Gottes nicht zu vergessen. Gott, dir ist alles möglich. Ach, das finde ich so richtig gut. Das ist Evangelium auch in diesem Text. Bei allem bei aller Schwierigkeit, die uns hier begegnet, und wir kennen ja die Geschichte im Gesamten, Jesus hat den Fokus auch der Anbetung zum Vater. Das ist sicher auch ein Geheimnis, in ganz schwierigen Zeiten Gott zu loben und zu danken. Und wer das nicht mehr kann, er soll sich einen Psalm nehmen und einfach den Psalm laut lesen und sagen, Gott, ich kann es ja vom Herzen fast nicht, aber dir gilt mein Lob. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieser Psalm ist ein Text aus einer großen Schwierigkeit von David. Also Schwierigkeiten zu meistern, auch mit Anbetung Gottes. Und das Letzte so für unser Tun. Jesus akzeptiert die Antwort des Vaters. Er steht auf, er geht zu seinen Jüngern und sagt entschlossen, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist nahe. Er geht entschlossen seiner Verhaftung entgegen und dahinter steht diese Überzeugung und dieses Gebet, nicht was du willst, nein, nicht was ich will, sondern was du willst. Dass er sich dem Willen des Vaters unterordnet. Wir können das auch versuchen, hier und da. Vielleicht ist es auch schon gelungen, den Willen Gottes zu akzeptieren. Aber wir sollen dabei wissen, Gott will auch durch Schwierigkeiten das Beste für uns. Bleibt wach und betet, liebe Geschwister. Ich habe hier niemanden einschlafen sehen unter uns. Das mit dem Beten ist natürlich wirklich so eine Sache. Wie kann das in unserem Alltag Platz und Raum einnehmen, beten im Alltag? Ich habe noch zwei kleine Beispiele mitgebracht. Meine Frau und ich sind nach dem Frühstück am Bibellesen und miteinander beten. Wir haben uns als Leitung unseres Werkes, haben wir auch gesehen, wie wichtig uns das Beten ist und wie wenig es eigentlich in unserem Dienst wirklich Ausdruck findet. Sodass wir uns gesagt haben, wir haben zweimal im Monat ein Gebetstreffen, wo wir uns digital treffen, egal wo alle Leiter gerade sind, wir treffen uns zum Beten. Und ein Beispiel aus vergangenen Jahren, an meinem Studienort gab es eine Kirchenglocke und die hat genau 22 Uhr das letzte Mal am Tag 10-mal geschlagen. Das war für uns diese 10 Schläge der Kirchturmuhr waren für uns das Signal, okay, wir treffen uns jetzt zum Beten. Wir waren 4 Jahre lang als Studenten, jeden Abend, wenn wir am Studienort waren, 4 Jahre lang, jeden Abend, wenn die Glocke geschlagen hat, haben wir gesagt, wir kommen beten, egal was ist. Vielleicht eine Übertragung in Ihren Alltag, werden Sie eine Kirchenglocke hören. Und die werden ja in manchen Orten 2-mal am Tag geläutet. Und wenn in der Kirche das Vaterunser gebetet wird, es wird ja meistens auch in den evangelischen Kirchen, wird während die Gemeinde das Vaterunser betet, läuten die Glocken kurz. Eine Möglichkeit vielleicht für Sie, eine Erinnerung zu sagen, ich hänge mich da dran. Wenn so eine Kirchenglocke läutet, dann gehe ich ins Gebet. 5 Minuten, ich wende mich an den Vater, dem alle Dinge möglich sind. Vielleicht ist das eine kleine Brücke auch zu dem Text, den wir heute gehört haben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung bleibt. Wir dürfen Jesus unsere Sorgen und Nöte im Gebet sagen. Und Christen haben das Vorrecht, das auch miteinander zu tun und füreinander zu tun. Das ist die Schönheit der Gemeinde Gottes. Dass wir füreinander beten können, dass unser christlicher Bruder, unsere christliche Schwester, dass wir mit ihr gemeinsam zum Thron Gottes gehen können und sagen, du, da ist etwas, komm, lass uns gemeinsam beten für diese Situation, für diesen Menschen, für diesen Umstand in der Welt. Es ist ein Vorrecht, für sich beten zu lassen. Auch wenn man selber nicht mehr beten kann, einen guten Freund zu bitten, bete für mich. Was für ein Privileg. Und in der Gemeinde ist dazu Raum. Im Hauskreis ist dazu Raum, in der Dienstgemeinschaft, in der Ehe ist dazu Raum, unter Singles, die sich treffen. In einer Kneipe ist dazu Raum. Vor der Firma, diesen Donnerstag oder Mittwoch, war ich bei einem Firmenchef in Nordhessen und er hat mir gesagt, ich habe hier wirklich ein Thema, das tut mir richtig weh. Kannst du für mich beten? Und dann sagt man, ja, ja, nee, ich nehme es mal mit. Ne? Nee, warum? Gleich an der Firma, gleich für den Chef gebeten, gleich beten und gleich Gott in die Situation hineinnehmen. Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Miteinander zu beten ist oft ein Mittel gegen den Schlaf, gegen den Gebetsschlaf. Gebetsgemeinschaften wieder Gebetsschlaf. Deshalb, unser Leben läuft nicht immer unbeschwert und nicht glatt. Jesus wird auch in unserem Leben nicht die schweren Dinge einfach wegnehmen. Aber er hat uns zugesagt, dass er uns in den schwierigen Dingen beisteht. So wie der Vater ihm beigestanden hat, diesen schweren Weg zu gehen. Gott mutet dir vielleicht und mir auch manches zu, was man gar nicht tragen kann. Aber er kennt dich und weiß, was er dir zumuten kann. Er liebt dich. Deshalb wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, vielleicht ist auch hier jemand, der in dieser Zeit von besonderen Ängsten schwer gedrückt ist. Jemand, der im Tiefen leidet und das kaum nach außen dringt. Wir möchten für diese Personen bitten, dass du in diesem Augenblick deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Freundlichkeit und deine Heilung auch über diese Personen aussprichst. Und dass du durch deine Schönheit und deine Heiligkeit berührst. Dass du etwas auslöst im Leben dieser Personen. Wir beten für uns, aber die wir heute gut drauf sind, denen es gut geht, die wir nicht jetzt von riesigen Problemen berichten könnten. Wir beten, dass wir wach bleiben, dass wir im Gebet auch für deine Welt, für deine Gemeinde einstehen und selber darauf Acht haben, nicht in Anfechtung und Versuchung zu fallen. Und an diesem Morgen wollen wir dir danken, dass du ausgehalten hast und dass du dich dem Willen des Vaters untergeordnet hast. Was hast du da geschafft? Dir sei Lob und Dank und Ehre dafür. Und wir beten für uns, dass wir eine Gemeinde des Gebets werden, dass wir untereinander darin wachsen, miteinander vor dich zu treten, Beistand und Hilfe bei dir zu empfangen und beieinander zu erwarten. Dir sind alle Dinge möglich. Amen. Amen.